Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Markus Klose von Elastic. Herzlich willkommen bei Heise Meets, mein Lieber.
Servus, hallo Matthias, schön, dass wir wieder miteinander reden.
Ja, finde ich auch. Wir hatten ja im Herbst schon mal das Vergnügen, einen Podcast aufzuzeichnen. Empfehle ich an dieser Stelle nochmal gern zum Nachhören. Was wir damals nicht über dich erfahren haben, du bist Trekkie.
Unter anderem, ja. Also auf meinem LinkedIn-Profil steht sowas wie Nerd drauf. Also ich bin nicht nur Trekkie, man sieht es auch ein bisschen im Hintergrund, aber für die Zuhörer, die sehen es leider nicht, aber du siehst es, ich bin auch Star Wars-Fan. Also eigentlich bin ich Science-Fiction-Fan, sehr in dem Thema Star Wars unterwegs, Star Trek auch. Ich habe sogar einige Kostüme, mit denen ich da durch die Gegend laufe und Charity-Events mitmache und Geld einsammle für Krebs zum Beispiel. Aber ja, das ist so die Freizeit.
Du, da müssen wir unbedingt nochmal wieder drüber reden. In Anlehnung aber daran, viel zu lernen du noch hast. Deshalb bist du heute wieder bei uns. Was haben wir noch zu lernen?
Na komm doch an, viel gibt's zu lernen. Es gibt ganz viele Neuerungen, die wir bei Elastic mittlerweile gemacht haben. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, relativ viel über Observability geredet. Und welchen Impact das hat. Und seitdem, ein Vierteljahr hast du auch gerade gesagt gehabt, haben wir sehr viele Fortschritte auch in dem Thema AI. Agent Builder ist eine neue Funktionalität bei uns im Zusammenhang mit Workflows. Sehr viel passiert. Das könntet ihr zum Beispiel lernen.
Da will ich unbedingt mit dir drüber reden. Lass uns über die Schwerpunkte reden. Also Grundlagen, Kontext, Engineering, KI-Agenten. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Das Thema AI entwickelt sich ja stetig weiter, sage ich mal. Es ist ja nicht nur, dass wir jetzt eine neue Erfindung machen oder neue Funktionalitäten rausbringen, sondern auch die Art und Weise, wie sie mal die Unternehmen, unsere Kunden oder auch generell Unternehmen mit dem Thema AI umgehen, hat sich dramatisch weiterentwickelt. Damals hatten wir noch relativ viel, ich sag mal, mit Anwendungen zu tun oder Applikationen zu tun, die rein mit den Daten arbeiten. Das heißt, ich habe die Daten lokal bei mir, hatten wir damals ja auch besprochen, hole mir die Informationen raus und nutze das LLM, um dann beispielsweise Zusammenfassungen zu machen, Übersetzungen zu machen oder mir ein bisschen Mehrwert zu generieren, sage ich mal. Und der Trend geht einfach weiter in Aktionen ausführen. Das heißt, dass ich mir mit Hilfe des LLMs und dem ganzen Ökosystem, was ich habe, nicht nur eine Antwort generiere, sondern schon eine Maßnahme mit generiere oder implementiere. Das heißt, noch einfacher, etwas umzusetzen, eine Frage zu beantworten, eine Reaktion zu machen und halt quasi Time to Market. Wenn es aus dem Thema Observability wieder nochmal geht, wie kann ich schneller ein Problem beheben? Ne? Ohne menschliche Interaktion oder mit reduzierter menschlicher Interaktion vielleicht.
Das heißt, das Problem taucht auf und gleichzeitig kriege ich eine Lösung angeboten.
Genau, und nicht nur angeboten, sondern auch umgesetzt beispielsweise. Also, wenn man ganz klassisch bleibt bei dem Beispiel Observability zum Beispiel, es gibt ja Probleme, die sind ja bekannt, sage ich mal. Keine Ahnung, CPU ist hoch ausgelastet oder was auch immer. Und dann gibt es in jeder Company gibt es Playbooks oder Regeln. Was macht man denn als SRE oder als Entwickler oder als Mechaniker oder als Techniker, um so ein Problem vorzubeugen? Jetzt können wir natürlich hergehen und sagen, wenn ich die Antwort habe, rufe ich ihn an oder schreibe ein Ticket oder mache was immer. Oder ich starte einfach einen Prozess. Und bei bestimmten Sachen, wie zum Beispiel mal einen Server durchstarten, das kann man ja verskripten. Ne? Und damit geht es schneller. Das heißt, in der Hoffnung, dass das Problem wieder behoben ist, kann man sowas dann implementieren.
Du hast selber gesagt, in Companies gibt es unterschiedliche Regeln. Sag mir doch mal ein, zwei Beispiele für Unternehmen, vielleicht unterschiedlicher Größe. Wie kann das funktionieren? Wie kann das aussehen? Am Ende wird der Admin entlastet. Aber wo seht ihr die klassischen Anwendungsfälle?
Die klassischen Anwendungsfälle ist halt wirklich, die Leute zu entlasten. Hast du es gerade schön gesagt eigentlich. Ne? Ganz viele Situationen oder Kunden, die wir haben, berichten einfach, mal, wenn ich morgens, ne, wir haben heute Montag, wenn ich montags morgens auf Arbeit komme, nach meinem Wochenende, gucke in mein Dashboard rein und sehe irgendwie, keine Ahnung, das übertreibt jetzt vielleicht nach 10.000 Alarme.
Habe ich ein bisschen was zu tun.
Eben, genau. Und das kann man dann abarbeiten, wenn man möchte. Oder man kann einfach zum Beispiel einfach jetzt die AI nutzen und sagen, kannst du mir aus diesen 10.000 Alarmen oder sei es 100 oder was auch immer für eine Zahl, ne, kannst du mir einfach mal raus extrapolieren oder heraus oder und gucken, ob du irgendeinen Pattern erkennst, ob du irgendeinen Root Cause findest. Also irgendwas, ne, diese klassische Heuhaufen Metallnadel-Geschichte. Worauf soll ich mich fokussieren bei 1.000 oder 10.000 Alarmen? Ja, und da ist halt AI verdammt hilfreich, vor allem auch im Kontext mit den eigenen Daten, der eigenen Umgebung, wenn wir beim Thema Observability bleiben. Ne, ich habe jetzt irgendwie 20.000 Meldungen oder 10.000, hat man gerade gesagt. Naja, dann kann er mir sagen halt, guck dir auch die 5 an und das betrifft den Server. Man weiß ja, wo ich anfangen muss, weil bei 10.000 habe ich keine Ahnung, wo ich anfangen soll.
Nee, also ich habe relativ viel, ich sag mal ganz despektierlich, Datenmüll wenn ich mich durch den durcharbeite, ist Freitag.
Quasi, genau. Ja, genau. Und das wollen wir verhindern. Und das ist genau der Ansatz, den wir mit, oder den viele Kunden halt mit AI machen. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also einfach so die Alert-Fatigue ist auch so ein gerne genutztes Buzzword, beziehungsweise einfach die Noise-Reduktion. Ne? Also einfach nur gucken, was habe ich denn an vielen Informationen? Kann ich einen Pattern rausholen? Kann ich mich auf irgendwas konzentrieren an der Stelle? Und das ist eine Möglichkeit. Ne?
Und die andere?
Ach, es gibt mehrere andere. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal Richtung E-Commerce gucke, ne? Wir wissen ja alle, vermutlich jeder hat irgendwo seine spezielle Plattform, wo er auch online kauft, ohne jetzt hier um mich die Schleichwerbung machen zu wollen.
Wir nennen keine Namen, nichts. Wir bleiben ganz anonym und inkognito.
Naja, jede Plattform hat halt ihre Suche, ne? Oder auch ein Google oder eine andere Suchmaschine, hat halt die Art und Weise, wie sie funktioniert. Und AI bzw. Funktionalitäten aus dem Vektorsuchumfeld können einfach helfen, das Erlebnis für den Anwender schöner zu machen. Damit meine ich jetzt nicht zwingend mehr verkaufen, sondern das Richtige verkaufen oder das Richtige anbieten an der Stelle oder das Richtige finden. Und wie gesagt, E-Commerce ist nur ein Beispiel. Die klassische Google-Suche ist ein anderes Beispiel. Wie kann ich halt im
Prinzip... Wie könnte das beispielsweise aussehen bei Google?
Na, bei Google ist halt mal die Frage, je nachdem, was der Anwender sucht. Und wir suchen ja... Ganz, ganz früher haben wir einfach nur 2, 3 Buzzwörter reingeschrieben. Keine Ahnung, was grünes Haus oder irgendwie sowas. Ne? Und dann hat er halt alles aufgelistet, was mit grünem Haus zusammenhängt. Na, Google weiß ja tendenziell schon ein bisschen was über uns. Ne? Wo ist der Browser? Also von wo sendet der Browser? Also Deutschland zum Beispiel. Dann könnte ich diese Information ja mit in Kontext nehmen und mir ein grünes Haus in Deutschland irgendwie anzeigen oder sowas. Da geht halt, das ist halt ein ganz einfaches Beispiel. Und das kann man auch mechanisch machen. Aber je mehr der Anwender weiß, vielleicht auch über die bisherige Suchhistory, kann er halt mehr in die Suchanfrage rein interpretieren, um so das bessere Ergebnis zu
Zurück finden. Zurück zu Elastic. Diese Daten, das grüne Haus beispielsweise, ein bisschen potenziert, wie werden diese Daten in realen Szenarien zugänglich mit durch KI?
Eine sehr spannende Frage. Es gibt ja, sagen wir mal, grob gesehen man könnte die Daten in 2 Töpfe, oder ich würde es jetzt mal in 2 Töpfe unterteilen. Es gibt die ganz klassischen strukturierten Daten, das sind so Metriken, Log-Informationen, wo wirklich Feld, Inhalt und eine Bedeutung dazu haben, ne? Titel zum Beispiel von einem Buch, ne? Ist rein eindeutig definiert. Auf der anderen Seite gibt es auch die unstrukturierten Daten, und da ist auch das Buch gerade ein super Beispiel. Der ganze Volltext ist ja auch einfach dann eine unstrukturierte Sammlung mit vielen, vielen Informationen drin. Ich kann natürlich eine Struktur reinbringen, Kapitel vielleicht oder Seiten oder was auch immer. Aber im Prinzip sind das 2 verschiedene Informationen. Mit den strukturierten kann man in der Suche, wenn ich die Anwendung kenne, bzw. wenn ich den Use Case kenne, relativ viel machen. Ne? Bleiben wir bei dem Beispiel Buch jetzt zum Beispiel. Ich habe irgendeinen Buchhändler, der eine Suche machen möchte, haben wir genug auch Beispiele bei uns. Wenn jetzt jemand nach einem Titel sucht, nach Perry Roden, dann weiß ich ganz genau, Titel Perry Roden kann ich gut suchen an der Stelle. Wenn ich jetzt irgendeine andere Figur nutze, zum Beispiel, also ich bin auch, ne, Science Fiction Perry Roden Fan, merkt man gerade.
Ich merke das schon, ja.
Wenn ich jetzt nach, keine Ahnung, Julian Tiffler suche oder sowas, der wird jetzt nicht zwingend im Titel von einem Buch drinstehen, aber hat irgendwo im Volltext, also in den unstrukturierten Informationen. Aber die Frage ist jetzt, und da kann jetzt auch wieder AI helfen, Julian Tiffler, ich weiß es als Mensch, ist eine Person. Ja? Das kann mir jetzt auch zum Beispiel die Suche helfen, das zu klassifizieren und dann entsprechend nach Personen zu suchen, mit entsprechenden im unstrukturierten Kontext oder aber auch in einem Feld, wo nach Personen gesucht werden. Autor ist nicht zwingend, aber halt nach Teilnehmer oder Protagonisten zum Beispiel. Macht das so ein bisschen Sinn?
Ich verstehe es. Es nimmt ein bisschen den Sex vom Lesen, das Beispiel. Aber das ist nicht so schlimm, weil wenn mir die KI schon den Mörder in dem Krimi vorher sagt, weil sie sagt, guck mal auf Seite 563, da steht drin, wer das Hackebeilchen in der Hand hatte, ist es für mich natürlich... Als Leser langweilig, als Admin sage ich, super, habe ich sofort die Informationen und die Daten gefunden.
Ja gut, ja, zum einen, klar, der Gärtner ist immer der Mörder. aber ja, ich geb dir da recht an der Stelle. Und es ist ja nicht Sinn und Zweck, jetzt quasi das Buch zusammenfassen zu lassen, wobei das auch
ein Use Case. Aber es ist ein schönes Beispiel.
Es ist auch ein verdammt guter Use Case, und das sehe ich auch ganz viel in meiner Firma. Ne? Ich sehe das auch in anderen Firmen. Ich habe so viel Dokumentation in meinem System über bestimmte Kunden, über bestimmte Projekte, über unser Produkt. Ich kann mir das alles durchlesen, ich kann es mir aber auch zusammenfassen lassen. Ne? Wo sind die Highlights, was könnte für den Kunden passen zum Beispiel, was könnte für diesen Use Case passen? Also das Zusammenfassen, oder den Mörder finden oder was auch immer, ist vielleicht gar nicht mal immer doof für manche Use Cases.
Jetzt kommt natürlich die spannende Frage aus IT-Sicht. Wie strukturiere ich diese Daten? Wie funktioniert das? Wie macht ihr das?
Ja, gibt es mehrere Möglichkeiten, sage ich mal. Ne? Zum einen, wenn man jemanden hat, der die Daten kennt, dann kann er sie manuell anfrischig strukturieren. Also beim Ingest kann ich halt hergehen und sagen, ja, diese ersten 10 Bytes oder die ersten 10 Zeichen ist der Titel, Name, Zeit, weiß auch immer. Heißt natürlich, ich muss halt relativ viel Aufwand reinstecken in die Strukturbildung am Anfang. Das funktioniert halt nicht immer, macht auch keinen Sinn bei zu vielen und zu unstrukturierten Daten. Da kann man, wie gesagt, die AI oder generell die Künstliche Intelligenz helfen. Es gibt sehr viele Modelle, die einfach, um im Beispiel zu bleiben, kannst du mir aus einem Text Orte herausholen oder Personen herausholen oder keine Ahnung, was es um Gerichte geht, also irgendwelche Zutatenlisten oder was auch immer. Also es gibt Modelle, da kann ich Informationen aus Volltext extrahieren. Gibt auch wahrscheinlich viele, viele Möglichkeiten, über Struktur zu gucken, um Kapitel herauszufinden. Also ich kann schon durch AI, also durch künstliche Intelligenz, mir Struktur dazu bauen. Wenn ich jetzt ein bisschen in Richtung Agent Builder weiter gucke, weil auch das wird ein bisschen viel Arbeit, sage ich mal. Ich kann auch mit unstrukturierten Daten arbeiten und dem Modell oder der AI selber überlassen, wie er an die Sache rangeht. Also an den Volltext. Dann kann er ausprobieren, ob er das eine Modell nutzen mag oder ein anderes Modell nutzen mag. Und dann kann er halt on the fly mit Agent Builder oder was auch immer für eine Technologie sich quasi selber eine Struktur zur Suchzeit generieren. Ne?
Wir kommen mal weg von den Krimis und gehen tatsächlich zu den Handbüchern, die in Unternehmen ohne Ende sind. Du hast jetzt diese Daten nach dem einen oder anderen Modell strukturiert. Wie entsteht jetzt tatsächlich der Nutzen, wo man sagen kann, boah, das ist aber jetzt hat funktioniert.
Naja, die Daten liegen erstmal im System drin oder irgendeinem System drin. Also im Optimalfall, sage ich mal, liegen sie bei Elasticsearch drin. Jetzt, wenn wir aus unserer Brille gucken, dann kann ich mit dem Agent Builder darauf zugreifen. Wenn ich eine Struktur kenne, wie gesagt, dann kann ich mit dem Agent Builder sagen, hör zu, dieser Datentopf, den du jetzt gerade durchsuchst, der ist so und so aufgebaut. Also ich kann quasi ein Mapping mitgeben, nennen wir das. Ich kann mir bestimmte Tools mitgeben, wie er auf diesen Index, auf die Struktur auch zugreifen kann. Und dann kann er ganz einfach die Informationen herauslesen. Kann aber auch sagen, du kennst die Struktur nicht, du weißt nur grob etwas, dass es sich zum Beispiel um ein Handbuch handelt. Jetzt kann er dann wieder hergehen, das Modell und sagen, wie sind denn typischerweise Handbücher aufgebaut? Ja, vermutlich gibt es irgendwo eine Executive Summary oben, es gibt einen Titel, es gibt irgendwo noch eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung. Und da kann dann im Prinzip das Modell helfen und gucken, ich habe ein Problem, gehe alle Handbücher durch, welches von diesen Lösungsszenarien oder Pattern passt auf mein Problem und schlage ihm das vor, oder dem Anwender. Hm? Oder halt, führe es gleich aus.
Du hast das schon ganz plastisch beschrieben, aber wenn Elastic und dein Unternehmen zusammenarbeiten, ich habe ja mal ganz gern Beispiele. Kannst du mir so 2, 3 Beispiele sagen, wo das funktioniert? Wie macht ihr was mit euren Kunden?
Name darf ich jetzt an der Stelle nicht nennen, aber wir haben halt, wie gesagt, die Situation, stell dir vor, wir haben Kunden, der baut Flugzeuge. Bleiben wir bei dem Beispiel. Und so ein Flugzeug hat 1 oder 2 Teile, die man nutzt oder die man austauschen muss, wie man warten muss an der Stelle. Ne? Jetzt ist da die Frage, was passiert oder wo finde ich die Information zu einem Teil, zu einem Wartungsprozess? Und da kann halt, wie gesagt, wirklich wunderbar helfen. Ich habe jetzt hier, keine Ahnung was, ne? Der Gast aus Sitz 22a hat sich beschwert, es klappert rechts irgendwie. Na gut, was mache ich jetzt mit der Information? Kann ich jetzt in den Topf
der reinschmeißen? Der kritische Fluggast, den kennen wir alle.
Der bin ich meistens, nein. Also da kann ich jetzt einfach mit dieser Information reingehen und dann kann halt im Prinzip die AI rausfinden, mit welchem Flugzeug, falls ich die Information habe, war es denn? Was ist denn, wo ist denn Sitz 22a? Was ist denn in der Nähe für Bauteile von Sitz 22a? Also ein bisschen gesponnen jetzt, aber es sind durchaus reale Use Cases, wo man einfach mit Hilfe von ganz vielen Dokumentationen, darauf will ich hinaus, viel Daten, viel Kontext und einer kleinen Problemstellung die richtigen Informationen und die richtigen Lösungsansatz finden.
Auch wenn wir jetzt nicht genau wissen, welcher Kunde bei euch die Flugzeuge baut, kannst du ungefähr beziffern dieses Bauteil, was an Sitz 22a ausgetauscht werden muss. Wie ist der Zeitaufwand? Wie war es vorher? Wie ist es jetzt mit euch, mit der Kooperation?
Gute Frage. Wie es vorher war, weiß ich nicht. Da habe ich den haben wir der Kunde hatten.
Wir sagen mal lang.
Davon würde ich jetzt mal ausgehen an der Stelle, ganz genau. Weil du kannst einfach mal im Kopf überlegen, was muss denn passieren, dass jemand, der keine AI hat, der einfach nur Dokumentation hat, dass er die richtige Information findet. Er sucht erstmal, wo
es. Genau, das war der Hintergrund meiner Frage. Du hast eine endlose dicke Dokumentation, mehrere Handbücher. Und dann fängst du an zu suchen. So,
die musst du erstmal finden.
Vielleicht lang, aber welchen Vorteil habe ich jetzt? Wie schnell bin ich jetzt?
Naja, jetzt bist du unter Umständen, weißt du, hast du das Problem zumindest identifiziert. Also im Flugzeug zu warten und auszutauschen, ein bisschen länger, innerhalb von Minuten, sage ich mal. Ja. Weil die Dokumentation liegt online vor, beziehungsweise im Index vor. die Daten sind da, ich muss sie nicht erst aus dem Schrank holen, wälzen, suchen, tun, machen, sondern ich kann direkt mit einer natürlichen Abfragesprache sagen, sag mir mal, welches Teil kaputt ist, wenn es da klappert.
Das ist ein beeindruckender Zeitgewinn, wenn du sagst, von ich sag mal, in Anführungsstrichen sehr lang auf mehrere Minuten.
Ist es, und steht ja massiv unter Zeitdruck. Denn wenn so ein Flugzeug ankommt, wir alle sind Gäste, wir wollen ja quasi sofort weiterfliegen. Und das ist die Putzcrew oder Reparier-Crew, also die Wartungscrew heißt das, glaube ich, genau. Die müssen ja auch ihre Zeit machen. Und wenn sie halt schnell ihre Informationen finden, können sie auch schneller fixen.
Mhm, völlig klar. Hast du noch ein zweites Beispiel in dieser Art, was so eindrücklich ist?
In welche Richtung darf es dann gehen?
Also wir haben, ich bin da völlig offen.
Na, wir haben eine Situation mit, du weißt ja, wir sind ja auch relativ viel mit Security Analytics, also mit SIEM und EDR unterwegs. Ne? Und unsere Kunden haben halt auch genau da die Situation rauszufinden, schau mal, ich habe wieder 20.000 Alarme oder irgendeine bestimmte Information von Events ist passiert. Was ist davon jetzt schädlich? Beziehungsweise ich kann das Ganze auch abgleichen mit den neuesten Informationen aus Online-Publikationen zu neu gefundenen Bedrohungsbeschreibungen zum Beispiel. Ne? Weil nicht alles, was ein System ist, muss ja auch zwingend sofort erkannt werden. Aber wenn ich ein Event habe, kann ich es halt abgleichen mit den aktuellsten Informationen, ob sich da um einen Pattern oder ein Problem handelt. Wenn ja, kann ich reagieren an der Stelle. Auch das wieder, ich habe wieder ein Zeitersparnis und bei Bedrohungslagen oder bei Security ist es definitiv wichtig, ne, dass man schnell reagiert, weil wenn einer mal drin ist, ist er mal drin und kann dann, wer weiß was machen. Also hier ist es extrem wichtig, schnell zu handeln oder schnell das Problem zu identifizieren und dann tendenziell den Angreifer auszusperren, so den Host zu isolieren und so weiter.
Lass uns mal über zwei Dinge reden. Ein bisschen angeklungen ist es schon. Wie funktioniert bei euch die Vektorsuche? Wie funktioniert der Agent Builder?
Na, Vektorsuche ist relativ einfach erklärt. Für jemanden, der aus dem Bereich Search kommt halt. Ne? Also bei Vektoren, was macht man? Man nimmt den Text oder was auch immer da jetzt kommt. Ne? Text ist das greifbarste Beispiel. Funktioniert natürlich auch für Bilder und für Videos und für Audio und was auch immer. Aber wenn ich jetzt einen Text nehme, dann nehme ich einfach den Text und verarbeite ihn. Wort für Wort oder Satz für Satz. In verschiedenen Möglichkeiten habe ich da die Möglichkeit. Und dann gehe ich halt her und kann Vektoren bauen. Das heißt, ich kann hergehen und sagen, ich beschreibe das Wort oder den Inhalt zum Beispiel. Ne? Ich kann Synonyme quasi suchen, ähnlicher Art und Weise. Und wie gesagt, das gilt halt auch für Bilder. Wir haben ein schönes Slide-Deck, wo wir Vektorsuche bei uns erklären. Das kann ich gerne mal zeigen, weil ihr müsst mal auf unsere Workshops kommen. Da ist es wirklich zum Thema Star Wars, das hat nichts mit mir zu tun, also ich habe es nicht erfunden, kommt zufälligerweise von so einem Product Management. Da erklären sie es halt relativ einfach so, ne? In Star Wars gibt es Menschen und es gibt Ruinen. Ja, also kann ich sagen, jetzt hier von R2-D2 rede, was bist du denn? Eher Mensch oder eher Druide? Ja, das kriegt man vielleicht noch hin, das zu entscheiden. Also eher Richtung Druide. So, dann gibt es eine nächste Dimension, weil Vektorensuche ist halt ein bisschen mehrdimensional, also mehrere Eigenschaften, die da betrachtet werden. Zum Beispiel, bist du eher aus einem Trickfilm, also Cartoon, oder bist du eher aus einem echten Film, bist du eher eine Realperson? Ja, und daraus baut man quasi so eine Art Vektor, also eine Beschreibung von einem Objekt, von einem Namen mit verschiedenen Eigenschaften, mit verschiedenen Vektoren. Ja, und das kann ich halt für alles machen. Und das mache ich halt für alle Dokumente, die ich indexiere. Und dann kann ich das Ganze auch machen für die Suchanfragen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, welcher Roboter hat denn bei Star Wars in keine Ahnung, Serie Rebels mitgespielt? Roboter, also nicht Humanoid, und was Star Wars Rebels, für die es kennen, ist eine Trickfilmserie zum Beispiel. Also würde ich halt Charaktere daraus suchen und nicht den Han Solo aus dem ersten Film zum Beispiel.
Alles kapiert. Ich bin jetzt nicht so der Star Trek-Experte, aber ich verlasse mich bei der Vektorsuche dann auf euch. Agent Builder, zweites Stichwort.
Ja. Genau. Agent Builder ist eine Funktionalität eingebaut in unseren Elastic Stack, mit dem Anwender, Kunden, wer auch immer, im Prinzip schnell auf Daten zugreifen kann und schnell diese Daten mit einem Modell, also mit einem Large Language Model AI verbinden kann, um halt entsprechende Mehrwerte rauszuziehen, Informationen zu finden. Ne? Per Default, es geht darum, oder andersrum, einen Schritt zurück vielleicht, ne? Was wir jetzt auch bei den Kunden und bei vielen Gesprächen selber schon rausgefunden haben, ist, viele Kunden haben Ideen, was AI kann, keiner kann es umsetzen, weil es auch kompliziert ist, da mal überhaupt anzufangen. Ja. Und mit Agent Builder ist genau die Idee, es ist jetzt nicht dafür gedacht, dass ich innerhalb von 10 Minuten ein Production-Ready-Safe-System aufbaue, was ich ins Internet stellen möchte, aber ich kann schnell prototypen oder schnell etwas entwickeln, was ich dann danach zur Produktionsreife bringen kann. Das heißt, die Daten nach Elasticsearch bringen, oder wenn sie schon da sind, dann kann ich mit Agent Builder einfach sagen, lieber Agent, Der dummste Agent, Entschuldigung, also der einfachste Agent, den es gibt, der kann einfach Volltextsuche, guck mal rein, was du damit machen kannst. Wenn ich jetzt Ahnung von den Daten habe oder Ahnung von dem Use Case habe, den ich umsetzen möchte, dann kann ich diesen Agenten, den ich da definiere, vorkonfigurieren. Ich kann sagen, zum Beispiel, lieber Agent, du bist jetzt jemand, der eine Movie-Database durchsuchen soll. Ne? Das heißt, der hat ein bisschen Content. Um Filme, es wird wahrscheinlich um Filmtitel gehen, es wird um Content gehen, es wird was auch immer, also so werden die Fragen sein an der Stelle. Und dann kann ich Ihnen sagen, die Informationen zum Beispiel zu diesen Movies, die durchsuchen sollst, sind jetzt in diesen 2, 3 Indizes vorhanden. Ne? Und gleichzeitig kann ich einen weiteren Agent bauen und sagen, du, zweiter lieber Agent, du bist jetzt ein Agent, der kümmert sich um Finanzthemen. Das heißt, wenn ein Analyst kommt und rausfinden will, wie dein Portfolio steht, dann hat einen anderen Kontext. Ne? Vielleicht die gleichen Daten oder andere Daten in Elasticsearch, aber beide können verschieden darauf zugreifen. Und das machen wir über solche Toolings, also Möglichkeiten der Konfiguration, wie so ein Agent funktioniert, was er wie durchsuchen kann und vielleicht dann auch mit anderen externen Systemen zusammen interagieren kann, um halt dann noch mehr Informationen zu finden oder zu generieren.
Was bedeutet der Satz, wenn KI das Gehirn ist, habe ich bei euch gelesen, deswegen bin ich neugierig geworden. Wenn KI das Gehirn ist, dann ist Context Engineering ihr Gedächtnis. Ja.
Also man könnte es halt so beschreiben, KI oder die AI, mit der wir jetzt die ganze Zeit reden, ist ja im Prinzip, das ist immer das Doing. Ne? Also irgendwas passiert, ich denke etwas, ich suche etwas, ich baue mir eine Zusammenfassung zusammen oder ich mache etwas an der Stelle. Und Context Engineering an sich beschreibt ja den ganzen Teil oder viele Teile, wie man die Daten A aufbereitet, speichert und nutzt bei der Abfrage. Also je mehr Informationen ich beibringen kann für eine AI, also ne, wie ich gerade sagte, du bist jetzt eine Finanz-App oder du bist jetzt eine Movie-Daten-App zum Beispiel, je mehr ich reinbringen kann, auch in die Struktur, auch in die Daten an sich oder in die verschiedenen Datentöpfe, desto besser von der Qualität ist nachher die Antwort beziehungsweise das, was die AI damit machen kann. Ja, also im Prinzip alles, was der Körper für das Gehirn darstellt im Endeffekt.
Lass uns mal gemeinsam in die Glaskugel schauen. Wir haben den letzten Podcast, unseren ersten gemeinsam im Herbst aufgezeichnet. Jetzt sind wir im Frühjahr. Wenn wir den nächsten Podcast wieder im Herbst aufzeichnen oder vielleicht schon im Sommer, werden wir noch über diese Dinge reden oder sagst du dann, Markus, ach, das ist so alter Schnee, lass uns mal da und da drüber reden. Was habt ihr in der Pipeline?
Pipeline, das ist gut. Also grundlegend die Entwicklung von AI wird immer weiter voranschreiten. Wir sind ja, ich würde mal behaupten, mal gerade auf der Hälfte oder sowas der Strecke, wo das Ganze hingehen kann. Wir werden sicherlich noch über das Thema Context Engineering und Agent Builder reden. Wir werden aber garantiert weiter sein bei Elastic oder auch generell in der Industrie, um etwas zu haben, was wirklich auch schon effektiv und auch sehr Mehrwert im alltäglichen Leben bringt. Und ich sehe das ja immer mehr mittlerweile. Ne? Die Apps bzw. die Funktionalitäten, die mit AI zusammenarbeiten, die werden einfach mehr. Von Tag zu Tag kriege ich mehr Visibilität auf Funktionalitäten direkt im täglichen Leben, sage ich mal. Ne? Also wir werden, glaube ich, viel mehr nicht nur die ersten Use Cases sehen, sondern die zweiten Use Cases sein. Also die auch, die wirklich nicht nur Spielereien sind, sondern wirklich einen Mehrwert mitbringen an der Stelle, auch für die Unternehmen an der Stelle. Nicht nur bessere Suchergebnisse, sondern auch mehr Zeit gewinnen, mehr Geld gewinnen an der Stelle. Also wir werden definitiv drüber reden. Was ich glaube, was auch passieren wird, ist, dass wir mehr sehen werden zum Thema automatisierte Entscheidungen. Es ist ein schwieriges Thema. Was heißt schwieriges Thema? Es ist ein Thema, wo nicht jeder sofort Ja sagt, aber ich will ja auch nicht, dass im Flugzeug zum Beispiel irgendeine AI entscheidet, ob wir links oder rechts vom Sturm langfliegen. Aber zum Beispiel ne, diesen Playbook ausführen oder nicht. Also es gibt ja verschiedene Levels von Entscheidungen, die ich treffen kann. Und ich glaube, wir werden viel, viel weiter sein, was das Thema angeht, um automatisiert Entscheidungen ausführen zu lassen, was uns als Mitarbeitern oder was allen Mitarbeitern in den ganzen Firmen die Möglichkeit gibt, mehr also an anderen Sachen zu arbeiten, nicht an dem Fixen von Problemen, sondern Mehrwerte für die Firma zu generieren. Bessere Suchergebnisse, bessere, weiß ich nicht, Qualität von der Hardware, von der Software, was auch immer zu erreichen.
Also nicht das, was wir eingangs besprochen haben, du kommst montags rein, hast 10.000 Fehlermeldungen, arbeitest die bis Freitag ab, sondern du bist dann Freitagvormittag damit schon fertig. Du
bist ja quasi vor und nach dem Kaffee schon fertig montags, ne? Und hast dann die Möglichkeit, einfach nicht 5 Tage lang als Analyst dir die Alarme anzugucken, sondern du kannst halt neue Datenquellen erschließen, du kannst die Systeme sicherer machen, neue Software ausrollen oder was anderes patchen. Du bist halt nicht gefangen in dieser, ich muss mir die Alarme, also ich muss Feuerfighten, ne? Firefighting machen. Ne? Da kommen wir raus.
Markus Klose von Elastic, herzlichen Dank, dass du bei Heise Meets dabei warst. Möge die Macht mit dir sein, Markus.
Vielen, vielen Dank. freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir uns dann über Agentic unterhalten.
Unbedingt, das machen wir so.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.